Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
The main purpose is to strengthen the border control and border security.
Hauptzweck des Zauns ist es, die Kontrolle und Sicherheit an der Grenze zu stärken. Die Bedrohungen sind heute anders als noch vor 20 Jahren. Wir haben es heute viel mehr mit hybriden Gefahren zu tun. Mit dem Zaun reagieren wir darauf. Aber er ist nur ein Element. Wir brauchen auch weiterhin vor Ort Personal und Überwachungssysteme.
Er wird das sichtbarste Zeichen sein für den Abschied vom sogenannten finnischen Konzept. Der Grenzzaun zwischen Finnland und Russland. Noch ist er nicht gebaut, aber die Entscheidung dafür ist gefallen. Denn mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar wurde die Angst vor einem Angriff Russlands plötzlich real. Immerhin teilt Finnland eine 1340 Kilometer lange Grenze mit Russland. Also wurde die Aufnahme in die NATO beantragt, zusammen mit Schweden. Es wurden die Grenzkontrollen verstärkt und sowohl Flüge als auch Zugreisen nach Russland gestrichen. Und nun also noch der Zaun mit Stacheldraht und Sicherheitskameras. Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Unser Reporter Michael Franzen ist in den Südosten Finnlands gereist, zu den Grenzübergängen, wo der Grenzzaun als erstes im nächsten Jahr gebaut werden soll. Er wollte wissen, was bedeutet das für die Grenzbewohner, für Kultureinrichtungen und für die in Finnland lebenden Russen. Seine Reise beginnt in Valima, einem Ort, der früher einer der meistgenutzten Grenzübergänge war auf dem Weg von Russland nach Helsinki.
So, this is our entry side. People are coming from Russia.
Der neue eiserne Vorhang, noch ist er ein Spalt weit geöffnet. Kapitän Jussi Pekola, Leiter der finnischen Grenzstation Valima an der Grenze zu Russland, zuckt mit den Schultern. Natürlich, was denn sonst? Es ist Freitag kurz vor 12 und nicht viel los an der Passkontrolle für russische Einreisende. Lediglich eine Familie mit Kleinkind wartet geduldig im Neonlicht darauf, dass Jussis Kollege im Wärterhäuschen ihnen ihre Pässe mit dem Doppeladler zurückgibt.
This is a new normal here in Valima.
Kaum noch Grenzverkehr, das ist die neue Normalität in Valima. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar, dem Entschluss der finnischen Regierung Ende September, keine Touristenvisa mehr für russische Reisende auszustellen. Die Zeiten, als sie am 190 Kilometer östlich der Hauptstadt Helsinki gelegenen Übergang noch 5000 Grenzübertritte am Tag zählten, sind Geschichte.
We have same number of employees here in Valima and actually there's not so much traffic anymore.
Wir haben trotzdem noch genauso viele Angestellte hier. Wir sind ungefähr 100. Unser Arbeitspensum ist gleich geblieben. Wir kontrollieren jetzt zwar weniger Leute, dafür aber gründlicher. Das liegt an den EU-Sanktionen und Einschränkungen, die für russische Reisende gelten. Wir nehmen uns viel mehr Zeit für jeden Einzelnen. Wir prüfen genau, was der Grund für die Einreise ist. Ist es geschäftlich oder nur touristischer Natur? Einige Leute aus Russland versuchen ja immer noch, mit einem Touristenvisum in den Schengen-Raum zu kommen. Wir müssen prüfen, ob sie wirklich noch einreisen dürfen.
Es sind frostige Zeiten, nicht nur draußen, wo sich der Schnee türmt, sondern auch im Verhältnis zwischen zwei Nachbarn, die eine 1340 Kilometer lange Grenze trennt oder verbindet, je nachdem, wie man das sieht. Jussi will sich da lieber nicht festlegen. Stattdessen redet der bullige Typ mit Bürstenhaarschnitt auf dem Weg in sein verrauchtes Büro darüber, dass es an der Grenze seit Kriegsausbruch keine Vorfälle gegeben habe. Er sich weiter einmal im Monat mit den russischen Grenzschützern trifft zur Lagebesprechung. Letztens erst ist wieder ein finnischer Jagdhund bei der Elchjagd vor lauter Jagdfieber nach Russland entwischt. Die Russen haben ihn zwei Tage später nach Valima zurückgebracht. Das dürfte bald nicht mehr passieren. Finnland rüstet auf, will nächstes Jahr an der Grenze die Holzzäune durch einen robusten Zaun mit echter Barrierewirkung ersetzen, wie es offiziell heißt. Hauptsächlich entlang der Übergänge.
Of course, on the first period.
Natürlich müssen wir uns anfangs, wenn der Zaun gebaut wird, auf zusätzliche Arbeit einstellen. Der Baubereich muss ja gesichert und überwacht werden. Aber wenn der Grenzzaun erst einmal da ist, erleichtert er unsere Arbeit. Er bietet zusätzliche Sicherheit. Wir kommen dann auch einfacher in den Grenzbereich. Parallel zum Zaun ist ja eine Straße geplant. Das Gelände hier ist unwegsam. Viele Felsen, dichter Wald. Da kommst du nur schwer hin. Auf der Straße können wir uns leichter und schneller bewegen.
Betont der Grenzschützer, nur um hinzuzufügen, wie viel der neue Zaun koste, die ganzen Details, dazu könne er nichts sagen. Da solle man besser mit der Grenzschutzzentrale in Helsinki reden. Also Anruf bei Heikki Ojala, dem Sicherheitsexperten.
Hello, Heikki. This is Michael calling the German journalist.
Der Mann am anderen Ende der Leitung, er ist gerade ein gefragter Mann und bestens vorbereitet. Die Situation an der Grenze ist aktuell stabil und unter Kontrolle. Das vorneweg. Es folgen die Details. 3 Meter hoch soll die neue Barriere werden, versehen mit Stacheldraht und Sicherheitskameras. Erst einmal auf einer Länge von 130 Kilometern. Kostenpunkt laut Innenministerium rund 140 Millionen Euro. Baubeginn ist nächstes Jahr.
Hauptzweck des Zauns ist es, die Kontrolle und Sicherheit an der Grenze zu stärken. Dieser Zaun gibt dem Grenzschutz mehr Zeit, auf Vorfälle schneller und effektiver reagieren zu können. Die Bedrohungen sind heute anders als noch vor 20 Jahren. Wir haben es heute viel mehr mit hybriden Gefahren zu tun. Mit dem Zaun reagieren wir darauf. Aber er ist nur ein Element. Ein wichtiges zwar, aber wir brauchen auch weiterhin vor Ort Personal und Überwachungssysteme.
Von wem diese hybride Gefahr ausgeht? Heikki stockt. Das könne man sich ja denken. Kann man, von Russland. In Finnland steht der große Nachbar aus dem Osten wie ein weißer Elefant im Raum. Ein umtriebiger Elefant, der Heikki und Co. schon vor dem Ukraine-Krieg auf Trab gehalten hat. Im Winter 2015-16 tauchten hoch im Norden auf der russischen Seite der Grenze hunderte Geflüchtete auf, die versuchten, ohne gültige Papiere nach Finnland zu gelangen. Wie sie dorthin kamen, vermutlich weiß das niemand besser als der russische Präsident Putin. Das soll nicht noch einmal passieren, deshalb auch der neue Grenzzaun. Zurück nach Valimaa, 16 Uhr, Feierabend. Grenzkommandant Jussi Pekola stapft durch den Schnee zu seinem Auto. Auf ihn wartet eine einstündige Fahrt nach Lappeenranta, der größten Stadt Südkareliens. Der Anfang 40-Jährige kennt die Strecke in- und auswendig. Die gigantische Leuchtreklame vom Lidl XXL-Markt am Grenzübergang, die Saar-Mall, den genauso überdimensionierten wie kitschigen Einkaufstempel.
Time have been very hard for them because we had COVID-19.
Die machen gerade wirklich harte Zeiten durch. Nicht nur wegen des Kriegs, sondern auch wegen Corona. Ihnen fehlt die russische Kundschaft. In den letzten 2,5 Jahren galten in Finnland strikte Einreisebeschränkungen wegen der Pandemie. Der Grenzverkehr kam fast zum Erliegen. Die Saar-Mall und die anderen Märkte haben so gut wie kein Geschäft gemacht. Einige mussten schon schließen. Während der Pandemie haben alle noch gehofft, wenn Corona vorbei ist, geht es schon wieder aufwärts. Doch keiner weiß, wie lange der Krieg in der Ukraine dauert. Ob sich der Grenzverkehr jemals wieder normalisiert. Also die Lage ist wirklich hart für viele dieser Geschäfte.
In Lappeenranta wohnt auch Maija Kuiri. Die 70.000 Einwohnerstadt ist in Finnland bekannt als Ausgangspunkt für Bootsfahrten auf dem Saimaa, Europas viertgrößtem See, und als Universitätsstadt. Wo es vorkommen kann, dass einen im Foyer der Technischen Universität LUT der Sänger Billy Joel begrüßt, musikalisch. Billy Joel, das ist nicht ganz Maijas Ding. Deshalb lieber rein in ihr Büro. Da kann sie in aller Ruhe darüber reden, wie das jetzt für sie ist, als Leiterin für internationale Studienbeziehungen und Ansprechpartnerin für die 130 russischen Studierenden an der Uni und für über 20 russische Partneruniversitäten in St. Petersburg und anderswo.
Basically all institutional cooperation was frozen.
Jegliche institutionelle Zusammenarbeit ist auf Eis gelegt. Wir halten uns an die Vorgaben aus Helsinki. Wir entscheiden das nicht selbst. Egal ob Projekte oder Austauschprogramme mit unseren russischen Partnern, die liegen seit Februar auf Eis.
Frozen since February.
Hello.
Hello.
Michael.
Unter normalen Umständen hätte man auch Anna Keskisari an der Technischen Universität getroffen. Doch was ist schon normal in Zeiten wie diesen? Die 38-Jährige lacht. Ihr kommt das mit dem Homeoffice eigentlich ganz gelegen. Schließlich muss sich die Spezialistin für Kreislaufwirtschaft so nicht in ihr Auto setzen, um von Imatra, ihrer Heimatstadt, eine halbe Stunde lang nach La Peranta zu fahren. Kann die Forscherin von zu Hause alles erledigen, ihrem speziellen Zuhause.
Welcome to the Zero Energy Log House.
Annas weißes Holzhaus ist eines der energieeffizientesten Häuser Finnlands. Sie wedet mit zwei dicken Broschüren. Hier der Beweis, Informationsmaterial. Über ihre 82 Solarpanels, den 700 Liter Wassertank, die Wärmepumpe. Schon einmal ungewöhnlich. Dass ihr Haus da steht, wo es steht, auch.
So we are really, really close.
Bis zur russischen Grenze sind es keine 4 Kilometer. Anna geht in ihrer urigen Küche zum Fenster. Sehen könne man die russische Seite nicht. Aber je nachdem, wie der Wind wehe, treibe manchmal eine Abgaswolke von der nahegelegenen russischen Papierfabrik vorbei.
I'm not afraid.
Ich habe keine Angst. Die Grenze gibt es ja schon so lange. Ich bin da eigentlich nie. Ich wüsste auch nicht, warum. Soviel ich weiß, stehen direkt an der Grenze nur noch ganz wenige Häuser. Also nein, ich mache mir keine Sorgen wegen der Grenznähe, den Russen. Es beeinflusst mein Leben wirklich nicht.
It doesn't affect my life in any way.
Meint die Lokalpolitikerin an diesem bitterkalten Morgen. Der Winter, er ist früh nach Finnland gekommen, Anna gewappnet. Ihre Küche ist wohl temperiert. Die Joulutortu, das traditionelle karelische Weihnachtsgebäck aus Blätterteig und einem Klecks Blaubeermarmelade, frisch aus dem Backofen gekommen. Bei der nächsten Ratssitzung kurz vor Weihnachten wird es das bestimmt auch wieder geben. Natürlich ist der Ukraine-Krieg auch Thema im Stadtrat. Wie auch nicht, meint die Frau im blauen Kleid mit Pfauenmuster lakonisch, während sie sich ein Stückchen Kuchen nimmt. Größtenteils herrscht Konsens. Ja zu den EU-Sanktionen gegen Russland, ja zum geplanten Grenzzaun, ja zum Antrag auf NATO-Mitgliedschaft. Ja zur NATO? Die Grüne hebt die Hände, ja, schweren Herzens. Vor 5 Jahren hätte sie noch gesagt, lasst uns nicht an unserer Neutralität rütteln, wie die meisten im Land. Doch die Zeiten haben sich geändert. Laut einer aktuellen Umfrage sind 85% aller Finninnen und Finnen besorgt über den östlichen Nachbarn, will die überwältigende Mehrheit inzwischen in die NATO.
We are quite a small country.
Wir sind ein ziemlich kleines Land. Wenn bei uns das Gleiche passierte wie in der Ukraine, weiß ich nicht, wie wir das alleine überstehen sollten. Wir hätten keine Chance. Als NATO-Mitglied würden uns die anderen NATO-Partner zu Hilfe kommen. Deshalb, ja, ich bin für den NATO-Beitritt möglichst schnell. Wir wären so besser geschützt.
Finnland und Russland, das war immer schon ein besonderes Verhältnis, ein kompliziertes. Im 19. Jahrhundert gehörte das nordische Land als Großherzogtum zum Zarenreich, verbrachten Adlige aus St. Petersburg ihre Sommerfrische gerne in Imatra, um sich am berühmten Wasserfall abzukühlen. Den Sommerfrischland folgten im Zweiten Weltkrieg sowjetische Bomben und Rotarmisten. Hunderttausende Finnen mussten aus Karelien fliehen. Die, die Glück hatten, konnten 1944 nach der Kapitulation Finnlands zurück. Wer Pech hatte, sah seine Heimat nie wieder. Ostkarelien fiel an die Sowjetunion, ist heute russisch. Auch Annas Familie war von der Vertreibung betroffen.
I have this chair, the wooden chair there.
Ich habe diesen Schaukelstuhl. Er stammt von meiner Großmutter mütterlicherseits.
There's still, I can show you.
Ich kann dir da etwas zeigen. Hier auf der Rückseite, siehst du, da steht in weißer Kreide Elma Perikula. Das ist ihr Name. Und woher sie stammte? Aus Ylamaa. Das ist die Gegend. Und Lachnajärvi, ihr Dorf. Sie musste im Zweiten Weltkrieg vor der Roten Armee fliehen. Der Schaukelstuhl war einer der wenigen Gegenstände, die sie mitnehmen konnte. Nach dem Krieg konnte sie Gott sei Dank in ihr Dorf zurück. Der Stuhl muss meiner Großmutter viel bedeutet haben. Ich habe mich häufiger gefragt, warum hat sie ausgerechnet diesen Stuhl auf ihrer Flucht mitgenommen. Ich halte ihn in Ehren. Du kannst solch ein Erinnerungsstück nicht einfach wegwerfen.
You cannot throw this away.
Anna steht auf. Es wird Zeit. Sie muss zurück an den Schreibtisch, sich in den Uni-Server einloggen. Erst vor kurzem hat die Uni die Sicherheitsvorschriften verschärft. Aus gutem Grund. Dieses Jahr hat das finnische Zentrum für Cybersicherheit bis Ende November schon 11 größere Cyberangriffe registriert. Auf Universitäten, Energieunternehmen.
Es sind gerade Krisenzeiten, allein die Energiekrise. Wir beten alle, dass der Winter nicht so kalt wird, es keine Stromausfälle gibt. Mein Mann Antti und ich haben zwar keinen Notfallplan, aber genug Brennholz zu Hause, genug zu trinken, Batterien, Lampen. Wir werden schon überleben. Antti bastelt gerade an einem autarken Energiesystem für unser Haus. Er ist noch nicht ganz damit fertig. Aber wir sind auch so ziemlich gut aufgestellt. Strom brauchen wir nur, damit unsere Heizpumpe das Wasser in unserer Fußbodenheizung erwärmen kann. Antti tüftelt an einer Batterie, die uns bei einem Blackout mit Strom versorgt. Damit könnten wir unser Haus und die Garage warm halten.
It's going to be a difficult winter for us.
Eine Notstrombatterie für den Fall der Fälle. Das wäre eigentlich auch keine schlechte Idee für Juha Leskinen, den technischen Leiter des Kulturzentrums Wirka in Imatra. Die Lichter in der Karelienhalle, dem 500-Sitze zählenden Konzertsaal, sie werden nur für Konzerte angemacht. In den letzten 2 Jahren blieb es oft dunkel. Corona, natürlich was sonst. Der Ex-Tourmanager von Rockbands verzieht das Gesicht. Schlechtes Thema. Vor der Pandemie kamen sie im Wirka auf 120 Konzerte im Jahr, 250.000 Besucherinnen und Besucher. Davon konnten sie 2020 und 2021 nur träumen. Dieses Jahr war eigentlich wieder ganz okay, meint der zurückhaltende Finne. Im Oktober und November hatten sie sogar einige ausverkaufte Konzerte. Und 2023? Schwierig.
It could be a tricky year, yeah, for the electricity things.
Ja, es könnte ein schwieriges Jahr werden. Wegen der Energiegeschichte. Ich würde mich nicht wundern, wenn Finnland 2023 in eine große Krise schlittert. Für unser Kulturzentrum sehe ich auch schwarz. Einige Bands, die nächstes Jahr bei uns auftreten wollten, haben schon abgesagt, wegen der hohen Benzinpreise. Eine Finnland-Tour würde sich nicht rentieren, sagen sie. Andere wollen die Ticketpreise erhöhen. Aber ich weiß nicht, ob unser Publikum da mitspielt. Viele denken sich, meine Energie- und Lebensmittelausgaben sind schon so hoch. Da kann ich mir kein Konzert mehr leisten, erst recht kein teures. Ich fürchte, wir werden einen Schneeballeffekt erleben.
Einmal quer durch den Backstage-Bereich zur Garderobe. Bis vor kurzem war das auch der Weg, den russische Künstlerinnen und Künstler im Wirka gingen. Hauptsächlich Rock- und Folklore-Bands und die Kasse klingeln ließen. Doch das ist vorbei.
From our line of work is stopped when the war started.
Kein Kontakt mehr nach drüben. Das gilt auch im Wirka.
Ich denke, wir sind darüber nicht wirklich besorgt. Die Grenze nach Russland war ja schon während der Lockdowns die meiste Zeit zu. Im Nachhinein kommt es mir vor, als ob es eine Übung für den Ernstfall war. Wir konnten uns so schon daran gewöhnen, dass keine Russen mehr da sind.
Okay, so now you have to mark either A or B. You get to choose which one you do.
Keine Russen mehr in Imatra, so ganz stimmt das nicht. Zumindest nicht an der finnisch-russischen Schule. Im Flachbau in Bahnhofsnähe wird Russisch gesprochen, Russisch und Englisch.
What kind of music do you like, Jack?
I like all kinds of music. But I guess I like rock and punk the most.
Punk als Lieblingsmusik, das gefällt Martin, dem 13-jährigen Schüler.
Привет, меня зовут Мартин. Я живу в Иматре.
Martins Mutter ist vor 15 Jahren aus Russland nach Imatra gekommen, deshalb spricht er fließend Russisch. Und Schwedisch mit dem Vater plus Finnisch mit seinen Geschwistern, meint der Teenager grinsend. Vor ein paar Wochen war die ganze Sippe in St. Petersburg, den Großvater besuchen. Mit dem Auto dauert es keine 2 Stunden. War ganz nett. Sie hätten über Eishockey geredet, die Schule. Über das, was Wladimir Putin da gerade anstellt. Martin schaut entgeistert. Nein, darüber hätten sie nicht geredet.
No, we don't really talk about that.
Nein, nein, über den Krieg reden wir zu Hause nicht. Nicht wirklich. Natürlich ist das schlimm, aber was soll ich schon tun? Du kannst nichts machen.
I can't do anything about it.
Stell dir vor, es ist Krieg und das Leben geht einfach so weiter. Anfangs dachte sich das auch Rektor Antimatila. Doch inzwischen ist er eines Besseren belehrt worden, auch wenn er das nur ungern an die große Glocke hängt.
It's autumn, we are quite many people from Russia.
Diesen Herbst haben wir eine Menge neuer Schüler aus Russland bekommen, ungefähr 20. Das ist nicht ganz einfach. Sie können kein Finnisch und kaum Englisch. Ihre Eltern sind nach Finnland gekommen, weil sie nicht mit Putins Krieg einverstanden sind. Also, ich vermute das. Glücklicherweise haben wir genügend Russischlehrer an unserer Schule. Die kümmern sich um die Neuen. Aber wir müssen sicherstellen, dass sie so schnell wie möglich Finnisch lernen. Wir erhalten dafür extra Geld vom Staat. Wegen der russischen Kinder habe ich gerade ziemlich viel am Hals.
Ziemlich viel am Hals wird bald auch der nur ein paar Kilometer von der Schule entfernte Grenzübergang von Imatra haben. Dort soll bis spätestens nächsten Sommer ein 3 Kilometer langer Testgrenzzaun entstehen, sozusagen als Blaupause für alle anderen Grenzzäune. Anti hat auch davon gehört. Gleich wird er nach Hause fahren, an den leeren Holzwaggons auf den Bahnschienen entlang, die früher einmal Holz aus Russland transportierten, in besseren Zeiten, friedlicheren.
Ich muss zugeben, es ist gerade schwierig für uns. Als finnisch-russische Schule können wir nicht einfach so tun, als ob es den Krieg nicht gibt. Ich fände es komisch, wenn wir uns weiter hinstellen und sagen würden, lernt Russisch, lernt die russische Kultur kennen. Ich glaube, das würde für böses Blut sorgen. Wir müssen abwarten und darauf hoffen, dass Russisch in Finnland auch in Zukunft seine Berechtigung hat. Aber ob es unsere Schule in 20 Jahren noch geben wird, keine Ahnung.
Sagt Antti Mattila, Rektor der finnisch-russischen Schule in Imatra. Und es klingt resigniert, denn der 24. Februar 2022 hat für die Finnen alles verändert. Obwohl sie dem Frieden mit Russland nie so richtig trauten. Nach dem Ende des Kalten Krieges haben sie weder die Wehrpflicht abgeschafft, noch die Investitionen in Militär- und Zivilschutz runtergefahren. Und nun fühlt sich Finnland in seiner Angst bestätigt. Das war die Weltzeit für heute. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder auf die finnisch-russischen Beziehungen geschaut und es ist schon erstaunlich, wie sie heute sind und wie sie zum Beispiel im August 2012 waren, also vor gut 10 Jahren. Da hat unser Reporter Michael Franzen über die Freude der Finnen berichtet angesichts russischer Touristen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.